Seele steht, in welchem Buch, in welchem, ja. Ja, David, was meinst du? Ah, Bibel, ja, richtig. Ah ja, das war schon mal der erste gute Tipp, steht in der Bibel, genau. Steht es im Alten oder im Neuen Testament? Also, das ist so wegen ein Vers, wo man denkt, das ist ein neutestamentlicher Vers. Also so, können wir wirklich meinen, aber steht im Alten Testament. Und es ist vielleicht sogar wirklich ein Buch, wo man es jetzt gar nicht vermutet. Und zwar, wer weiß es, ja, darf es jetzt sagen, genau, es geht um, ja gut, es geht ja immer um Personen, ich habe jetzt gerade, es geht um eine Person, es geht oft im Alten Testament, es ist ein ganz altes Buch in der Bibel.
Du weißt wahrscheinlich eh schon, du hast es mitgekriegt.
Wer weiß es? Mechthild, du hörst vor? Im Hiob, genau. Im Buch Hiob steht es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das Buch Hiob, das ist das älteste Buch, so circa 2000 Jahre vor Christus wurde es geschrieben. Verfasser, ich sage es einfach mal, ist nicht bekannt, wer das letztendlich auch geschrieben hat. Gibt verschiedene Vermutungen, aber letztendlich ja, ist es nicht bekannt. Und der Hiob, Buch Hiob oder über den Hiob, die Person wird dann auch nochmal im Jakobus wird der Hiob nochmal zitiert, die Stelle werden wir nachher noch hören. Und dann wird er nochmal erwähnt, wo es um die Rechtschaffenheit geht von ihm, wo er auch mit Noah zum Beispiel erwähnt wird. Aber das sind eigentlich die einzigen zwei Stellen dann, wo er nochmal erwähnt wird, der Hiob. Kannst du gerade mal die nächste Seite, ja. Ja, und wir haben jetzt schon einmal einige, ja, so Serien gehabt, oder wir lernen von Onesimus, haben wir mal gehabt. Wir lernen vom Kain und Abel. Und heute geht es wirklich um diesen Hiob, um dann vor allem auch um zwei Kapitel. Aber ich denke, wir lernen jetzt der Hiob einfach mal selber erzählen aus seinem Leben. Wir spulen jetzt gerade ein bisschen zurück, so 4000 Jahre, und der Hiob wird jetzt seine Geschichte erzählen.
Hallo, hier in Herbolzheim, ich bin der Hiob. Kennt ihr mich? Wo könnt ihr über mich lesen? Im Buch Hiob, stimmt. Ich möchte jetzt einfach von meiner Sicht einfach diese ganze Geschichte erzählen. Es ist manchmal viel einfacher, als wenn irgendjemand anders über mich erzählt. Und zwar, ich lebte in Uz. In Uz, das war östlich vom Toten Meer. Ja, da war ich noch ein bisschen jünger, sieht man auf dem Bild. Ich war ein aufrichtiger Mann, schon immer. Ehrlich. Ich war gottesfürchtig. Ich bin schon immer ein gottesfürchtiger Mann gewesen. Und Gott ist mein Leben gewesen. Ich habe inzwischen so viel erlebt und da möchte ich euch jetzt einfach aus meinem Leben erzählen. Es war echt eine harte Zeit, aber ich fange jetzt trotzdem ganz vorne an. Ja, ich habe das Böse gemieden. Weil ich wusste, der Segen ist bei denen, die das Böse meiden, die das Gute tun. Ich hatte eine Familie, tolle Kinder, 10 Kinder, 7 Söhne, 3 Töchter. Mann, habe ich die geliebt. Ich war so besorgt um sie, ob sie wirklich auch so aufrichtig sind, auch gottesfürchtig. Sie sind erwachsen geworden und die Söhne haben immer in ihr Haus eingeladen, immer an ihrem Geburtstag. Sie kamen zusammen und am nächsten Tag, ihr Herz lag mir am Herz. Ich meine, ich bin ihr Vater. Dann habe ich Opfer gebracht und hatte wirklich, ich wollte das vor Gott bringen. Ich habe um Vergebung gebeten, falls da irgendeine Sünde oder irgendwas in ihrem Herzen los war, was Gott nicht gefiel. Ich habe sie so geliebt, diese Kinder. Ja, Gott hat mich reich beschenkt, reich gesegnet. Ich hatte 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rindergespanne, 500 Eselinnen und ich hatte auch sehr viele Sklaven. Und mein Ansehen, das war wirklich groß. Alle hatten mich gekannt und ich glaube, die Leute haben mich nicht, ich hatte kein so hohes Ansehen, weil ich jetzt reich war. Ich war, glaube ich, der reichste Mann damals. Nee, ich glaube, sie hatten mich hoch angesehen, weil ich einfach der war, der ich war. Ich war einfach fair, ja, auch zu meinen Knechten. Ich hatte echt ein wunderbares Leben. Bis zu diesem einen Tag, was ihr wisst, was ich damals nicht wusste, und das könnt ihr in der Bibel nachlesen, was im Himmel geschah. Ich wusste das nicht. Aber eines Tages, da steht in der Bibel, kamen die Gottessöhne zusammen, darunter auch der Satan. Gott hat zum Satan gesagt, wo kommst du her? Er hat geantwortet, ich habe die Erde durchstreift. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Fragte Gott. Er ist der beste Mensch, der auf der Erde gelebt hat. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und er verabscheut das Böse. Ja, Satan hat dann erwidert, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber er hat auch allen Grund dazu. Du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Auf diesen Deal ließ sich Gott ein und er sagt, gut, mit seinem Besitz darfst du alles tun, aber ihn selbst rühre nicht an. Das wusste ich alles nicht. Eines Tages kam ein Knecht zu mir angerannt und noch einer und noch einer und dann noch einer. Und dann habe ich Hiobs Botschaften gehört. Mein Name ist Programm, wie ihr wisst. Erst kam der erste Knecht, er hat mir berichtet vom Überfall der Sabäer. Die Ochsen und Esel wurden gestohlen und die Knechte getötet. Dann kaum hatte er ausgeredet, kam ein anderer Knecht. Der Blitz ist eingeschlagen, deine ganzen Schafe mit ihren Hirten sind gestorben. Ich habe gedacht, mich selber trifft jetzt gleich der Blitz. Dann kam der dritte, hat mir von einem Überfall von den Chaldäern berichtet. Alle meine Kamele sind gestohlen und die Knechte getötet. Nur diese drei haben überlebt. Ich wusste nicht, was ich denken soll. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht alles an einem Tag. Wer ist hier gegen mich? Und dann kam der vierte und das war die schlimmste Botschaft. Mein ältester Sohn hatte alle eingeladen. Da kam ein Sturm auf, ließ das Haus einstürzen. Alle wurden erschlagen, nur dieser eine Knecht, der mir diese Hiobsbotschaft überbrachte, der hat überlebt. In diesem Moment, ich glaube, keiner von euch hat das schon mal erlebt, sowas. Ich konnte einfach nur noch mein Gewand zerreißen, ich konnte nur noch auf die Knie gehen und dann habe ich zu Gott gesagt, nackt bin ich auf die Erde gekommen und nackt werde ich auch wieder zurückgehen. Und der Herr, der hat mir alles gegeben und der Herr hatte mir auch alles wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn, weil Gott ist Gott. Es war sehr schwer, bis zu einem noch viel schlimmeren Tag. Was ihr wisst, was ich damals auch nicht wusste, Satan kam wieder im Himmel zusammen. Gott fragte ihn wieder, wo kommst du her? Er sagte, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und er hält an seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, ihm ohne Grund Leid zuzufügen. Daraufhin antwortete der Satan, bisher ist er auch noch mit heiler Haut davongekommen. Wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihm seine Gesundheit, dann wird er sich bestimmt von dir lossagen. Ich wusste von dem allem nichts. Eines Tages, ich wachte auf, hatte Schmerzen am ganzen Körper von oben bis unten. Ich war übersät mit Beulen, mit unreiner Haut. Ich hatte einfach nur Schmerzen. Ich habe nur noch gefragt, warum? Warum? Was? Wieso ich? Was ist los? Was soll das? Das Schlimme war, meine Frau kam, hat mir geraten, sag dich doch von Gott los. An diesem Gott willst du noch festhalten? Schau dich an, von oben bis unten, stirb. Meine eigene Frau wollte mich überreden zum Selbstmord. Ich habe nur gedacht, oh Frau, wie dumm redest du. Ich hatte dann zu ihr gesagt, ah ja, das Gute, das bekommen wir von Gott, das nehmen wir gerne an. Aber das Schlechte, das sollen wir ablehnen? Im Sinne von, warum ich und nicht der andere? Ich hatte drei Freunde, oder ich dachte, sie wären Freunde. Sie wollten mich trösten, schon von ferne kamen sie zu mir. Und als sie mich gesehen haben, sind einfach nur erschrocken, weil ich war so entstellt. Sie haben mich nicht mehr erkannt. Und dann haben sie geweint, sie haben ihre Kleider zerrissen, sie saßen mit mir im Staub auf dem Boden. Mich hat man sowieso aus der Gesellschaft verbannt. Wahrscheinlich dachte man, ich hatte Lepra. Das wäre ansteckend, meine Krankheit. Ich saß in der Asche, habe meine Haut, ich habe sie zerkratzt mit Tonscherben, weil ich hatte solche Schmerzen an diesen Beulen. Dann kamen meine Freunde, sie saßen 7 Tage, 7 Nächte bei mir, haben keinen Ton gesagt. Was hätten sie auch sagen sollen? Der Schmerz, der war so groß. Ich habe dann das Schweigen gebrochen. Ich habe meinen Tag gesehen, an dem ich geboren wurde, und habe nur gesagt, wäre doch der Tag ausgelöscht, an dem ich geboren war. Warum bin ich überhaupt geboren, um das jetzt alles zu erleben? Oder warum bin ich nicht als Totgeburt auf die Welt gekommen? Dann hätte ich das alles nicht erlebt. Das kann keiner ertragen. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Tja, und dann haben meine drei Freunde das Schweigen auch gebrochen. Und sie fingen an, Gründe zu suchen, warum ich das alles verloren habe, warum ich jetzt so da liege, warum ich diese Schmerzen habe, warum ich Gott so bestraft hat. Ich habe auch gefragt, Herr, Gott, was soll das? Was habe ich getan? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und dabei bin ich geblieben bis zum Ende. Ich war rechtschaffen. War es nicht so? Ich habe die Leute gut behandelt. Und dann, meine Freunde, sie haben einfach nur Gründe gesucht. Der erste, Hiob, da ist irgendeine Sünde in deinem Leben, sonst würde es dir nicht gehen. Gott bestraft nur die Bösen. Saat und Ernte, wo liegt der Fehler? Sei nicht so eingebildet. Und ich plötzlich, eigentlich kam sie, um mich zu trösten. Und dann war ich wie in einer Gerichtsverhandlung. Saß ich da, musste mich verteidigen, Wort für Wort, Rede für Rede. Und alle drei nacheinander haben mich angeklagt. Du bist sündig. Irgendwo ist da Sünde. Ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Ich habe dann irgendwann zu ihnen gesagt, hab Mitleid mit mir, meine Freunde, hab Mitleid. Denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich so zu zerfleischen? Und doch weiß ich, mein Erlöser lebt. Und auf dieser Erde hat er das letzte Wort. Mag meine Haut auch noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Wenn ihr sagt, wir wollen diesen Mann stellen um ihm nachzuweisen, dass er an seiner Notlage selbst schuld ist, dann nehmt euch in Acht vor dem richtenden Schwert. Ihr werdet für euer Verhalten bestraft werden. Und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Gericht gibt. Ich schrie zu Gott und ich habe nur gesagt, Gott, ich bin unschuldig, ich weiß, dass ich unschuldig bin. Warum geht es denn den Gottlosen so gut und mir so schlecht? Sie leben ihr Leben. Bis zum Schluss haben keine Schmerzen, sie haben Gewinn, sie haben ein tolles Leben, sie sterben. Und ich? Ich bin unschuldig, ich leide unschuldig. Und dann habe ich meine Rede zu Gott gebracht. Ich habe einfach nur gesagt, Gott, gib mir Antwort. Stell mich vor Gericht und ich will dir Rede und Antwort stehen. Oder lass mich reden und antworte doch du. Vor vielen Jahren, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Ich habe keine Jungfrau angeschaut. Ihr kennt alle die Bergpredigt von Jesus, ich kannte sie nicht. Aber ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Ich habe keinem meiner Knechte einen Rechtsstreit verwehrt. Ich habe die Armen, die Bettler, die Waisen, die Witwen, ich habe sie alle unterstützt. Ich war angesehen in den Toren der Stadt. Die Leute haben mich hoch angesehen. Ich habe mein Vertrauen nicht auf mein Geld und meinen Besitz gesetzt. Ich wusste, dass alles kommt von Gott. Ich habe nicht die Sonne, nicht den Mond angebetet, wie das üblich war. Und ich hatte keine Schadenfreude, wenn ich einen von meinen Feinden fallen sah. Ich habe nicht über sie gelästert. Ich habe die Menschen gastfreundschaftlich behandelt. Ich habe sie in mein Haus aufgenommen. Und jetzt das. Antworte mir, Herr! Da antwortete der Herr. Er antwortete mir aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte und wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll? Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierher darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen? Oder der Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen? Damit der Glanz die Enden der Erde erfasst und die Gottlosen verscheucht? Dann tritt die Gestalt der Erde deutlich hervor. Und alles zeigt sich rot gefärbt. Dieses Licht wird dem Gottlosen entzogen und sein Arm, den er zum Schlag erhoben hat, wird zerbrochen. Bist du denn zu den Quellen vorgedrungen, aus denen die Meere entspringen? Hast du beim Spazierengehen die Urflut durchquert? Haben sich die Tore des Totenreichs vor dir geöffnet und hast du das Tor des Todesschattens gesehen? Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin zurückbringen, wo sie gebraucht werden und sie dann wieder nach Hause begleiten? Natürlich, du weißt es, denn damals warst du ja schon geboren und deine Lebenstage sind nicht zu zählen. Bist du jemals bis zu den Vorratskammern des Schnees durchgedrungen? Hast du die Speicher des Hagels gesehen? Ich habe ihn für die Zeit der Not aufgehoben, für die Tage von Kampf und Krieg. Wo ist der Weg an den Ort, wo das Licht sich teilt und wo der Ostwind sich über die Erde verbreitet? Wer hat im Regenguss eine Rinne gegraben? Wer hat Blitz und Donnerknall einen Weg gebahnt, um es auf das menschenleere Land regnen zu lassen? Auf die Steppe, in der sich kein Mensch aufhält, damit die Wüste und das trockene Land zu einem Boden werden, auf dem frisches Gras wächst? Hat der Regen einen Vater? Wer machte die Tautropfen? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Und den Raureif des Himmels, wer bringt ihn zur Welt? Das Wasser wird hart wie Stein und die Oberfläche der Flut gefriert. Kannst du die Bänder des Siebengestirns knüpfen? Öffnest du die Fesseln des Orion? Kannst du die Hyaden zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen und den großen Bären zu seinen Jungen führen? Kennst du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? Kannst du deine Stimme bis zu den Wolken dringen lassen und einen Regenschauer auf dich herabrufen? Kannst du Blitze aussenden, sodass sie dahin eilen und zu dir sagen, hier sind wir? Wer legte Weisheit ins Verborgene und gab dem Hahn Einsicht? Wer ist so weise, dass er die Schichtwolken zählen kann? Wer kann die Schleusen des Himmels öffnen, wenn der Staub fest und hart wird und die Erdschollen aneinander kleben? Kannst du für eine Löwin auf Beute zugehen und den Hunger der jungen Löwen stillen, wenn sie in ihrem Unterschlupf kauern oder im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer gibt dem Raben das Futter, wenn seine Jungen zu Gott schreien und ohne Nahrung umherirren? Weißt du, wann die Bergziegen Junge werfen? Warst du je bei der Geburt von Rotwild dabei? Weißt du, wie viele Monate sie ihre Jungen tragen? Kennst du den Zeitpunkt, wann sie gebären? Sie kauern sich nieder, werfen ihre Jungen und befreien sich so von ihren Geburtsschmerzen. Ihre Jungen werden stark, wachsen im Freien auf, laufen davon und kehren nicht mehr zu den Elterntieren zurück. Wer hat dem Maultier die Freiheit geschenkt? Wer hat den Wildesel losgebunden? Ich habe ihm die Wüste als Lebensraum zugewiesen. Seine Heimat ist die Salzgegend. Er lacht über den Lärm der Stadt und hört keinen Treiber rufen. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide. Dort sucht er nach allem, was grünt. Wird der Wildstier dir bereitwillig dienen und wird er über Nacht an deiner Krippe bleiben? Kannst du eine gerade Furche ziehen, wenn du einen Wildstier vor den Flug spannst? Oder wird er hinter dir hergehen und das Tal pflügen? Kannst du ihm vertrauen, weil er so stark ist? Kannst du ihm deine Feldarbeit überlassen? Kannst du sicher sein, dass er wiederkommt und dein Korn zur Tenne bringt? Das Straußenweibchen schlägt freudig seine Flügel. Sind sie jedoch so liebevoll wie die Schwingen und Federn des Storches? Denn es vertraut seine Eier der Erde an und lässt sie auf dem Sand warm werden. Es beachtet nicht, dass ein Fuß sie dort zertreten oder ein wildes Tier sie zerstören könnte. Es ist hart gegen seine Jungen, als wären es nicht seine eigenen. Wenn seine Mühe umsonst war, macht es ihm nichts aus. Denn Gott hat ihm die Weisheit versagt und hat ihm von der Einsicht nichts abgegeben. Doch wenn es sich aufrichtet und losrennt, ist es schneller als jedes Pferd. Hast du dem Pferd seine Stärke gegeben? Oder seinen Hals mit der wehenden Mähne geschmückt? Hast du ihm die Fähigkeit geschenkt, Sprünge zu machen wie eine Heuschrecke? Sein majestätisches Schnauben kann einen Menschen erschrecken. Im Tal scharrt es den Boden und freut sich über seine Kraft. Es zieht aus dem gerüsteten Feind entgegen. Es lacht über die Angst und erschrickt nicht. Es flieht nicht vor dem Schwert. Über ihm klirrt der Köcher, es blitzen der Speer und der Wurfspieß. Wild und erregt stürmt es davon und lässt sich nicht zurückhalten, wenn das Schlachtsignal erklingt. Bei jedem Trompetenstoß wiehert es, von Weitem wittert es den Kampf, das Rufen der Anführer und das Kriegsgeschrei. Ist es deiner Einsicht zuzuschreiben, dass sich der Falke emporschwingt, um seine Flügel Richtung Süden auszubreiten? steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest. Er bewohnt den Felsen, baut sein Nest auf der Felsklippe und Bergspitze. Von dort erspäht er seine Beute. Seine Augen sehen in weite Ferne. Seine Jungen gieren nach Blut. Und wo immer Tote liegen, ist auch er zu finden. Gott sprach zu mir: Will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurechtweist, soll nun antworten. Gott hat dann weitergesprochen über den Behemoth und Leviathan. Das hört ihr Kinder in einem der nächsten Kindergottesdienste bestimmt, über diesen Leviathan. Ich habe das alles gehört aus dem Sturm. Was soll man da sagen? Ich konnte nur noch einsehen. Ja, nun weiß ich, Gott, wer du bist, was du alles kannst. Alles ist für dich durchführbar. Ja, ich habe über Dinge geurteilt, die ich nicht kannte. Ich war mir nicht im Klaren darüber, was ich alles geklagt hatte. Und Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen. Aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Das war mir in dem Moment klar. Und darum habe ich zu Gott gesagt, ich widerrufe, was ich gesagt habe. Und ich bereue in Staub und Asche. Und dann hat Gott nochmal gesprochen, und zwar zu den drei Freunden. Hat ihnen gesagt, es war nicht richtig, was ihr gesagt habt. Aber Hiob soll für euch beten. Ich werde ihn erhören. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe meinen Freunden vergeben für ihre ganzen Anklagen. Und als ich ihnen vergeben habe, da kam der Segen. Der Segen kam zurück. Gott hat mich, gesegnet. Er hat meinem Schicksal eine neue Wendung gegeben. Er schenkte mir doppelt so viel, wie ich besessen hatte. Ich hatte jetzt keine 7000 Schafe mehr, sondern 14.000. Ich hatte 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne, 1.000 Eselinnen. Und Gott gab mir nochmal 7 Söhne und 3 Töchter. Das waren die schönsten Töchter, kann ich euch sagen. Jemima, Kesia und Keren Hapuch. Und deswegen schreibt auch der Jakobus über mein Leben: Ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. So, ich ziehe jetzt weiter zum nächsten Familiengottesdienst. Ich schicke die Bärbel wieder her. Bis dann. Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Also immer wenn ich die Geschichte von Hiob gelesen habe oder einfach Teile, Ausschnitte davon, mich ergreift es einfach immer wieder. So seine ganze Anklage, seine ganzen Gedanken, das sind Wogen von Gedanken. Und bringt einem immer wieder selber auf so Gedanken. Und jetzt? Was können wir denn von Hiob lernen? Und ich möchte einfach noch ein paar Gedanken dazu sagen. Wir können ganz viel lernen. Wir können ganz viel über unseren Feind lernen. Erstmal, dass wir einen Feind haben. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Satan hat Macht, aber er ist nicht allmächtig. Er ist ein geschaffenes Wesen. Und er ist auch nicht allgegenwärtig. Das heißt, er hat gesagt, ich habe die Erde durchstreift. Er kann immer nur an einem Ort der Erde sein, entweder bei Gott die Anklage machen oder an dem Ort. Satan ist nicht allgegenwärtig wie Gott. Er ist nicht Gott, er ist ein gefallener Engel. Er hat eine ganze Hierarchie von anderen Engeln, die abgefallen sind, die ihm gehorchen, aber er selber kann immer nur an einem Ort sein. Und das Zweite ist, Satan ist nicht allwissend. Er kann nicht in die Zukunft sehen. Weil interessant wäre ja die Frage, wenn Satan gewusst hätte, wie das alles endet mit Hiob, wenn er in die Zukunft schauen könnte, hätte er dann nicht einen Hiob eher in Ruhe gelassen? Wenn er weiß, hey, sein Glaube wird noch stärker, er kriegt einen doppelten Segen hinterher, hey, die Leute sogar bis Jahre später, sogar wir hier in Herbolzheim werden immer noch ermutigt durch diesen Mann, weil er ihn so behandelt hat und das rausgekommen ist, meint ihr, er hätte ihn nicht in Ruhe gelassen? Eins können wir auch noch aus der Geschichte lernen, auf jeden Fall will Satan uns davon abbringen, an Gott zu glauben, er will uns von Gott wegbringen, er will dich von Gott wegbringen, egal wie nah du Gott bist, egal wie fest du glaubst, was du glaubst, er will dich wegziehen, auf jeden Fall, weil er hasst dich, er hasst uns Menschen. Er möchte uns alle gescheitert sehen. Und schon seit Beginn hat er Zweifel gesät. Sollte Gott gesagt haben, so fing es ja gleich los im Paradies. Und so geht es auch bei dir zu Hause, bei dir auf der Arbeit. Sollte Gott gesagt haben, egal welche Situation da kommt. Im Petrusbrief werden wir ganz klar gewarnt, seid besonnen und wachsam jederzeit auf einen Angriff des Teufels. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und dann heißt es, und sucht, wen er verschlinge. Er weiß nicht, wen er verschlingen kann, aber er versucht es und er versucht es ständig. Und manchmal benutzt er auch die Liebsten, die Engsten in dem Fall. Interessant ist ja auch, er hat die Kinder weggenommen. Die Frau nicht. Die Frau war ihm sehr nützlich wahrscheinlich noch, weil das war eine Frau, die gegen Hiob dann gearbeitet hat. Für einen Hiob wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, Satan hätte, Hiobs Frau hätte ja das Leben genommen, aber am Leben war sie noch, hat sie ihm noch viel bessere Dienste getan, sie hat ihn verabscheut, sie hat ihn verworfen, sie hat ihn angeklagt, sie wollte ihn von Gott wegbringen. Dann, Satan ist der Verkläger. In Offenbarung 12,10 wird er der Verkläger unserer Brüder genannt. Und auch im Kolosserbrief steht davon, dass diese Anklageschrift gegen uns, und die Anklageschrift ist von Satan geschrieben, die hält er vor. Aber die gute Nachricht ist, was passiert mit der Anklageschrift, wenn wir um Vergebung beten? Sie wird, bitte? Sie wird zerrissen, sie wird ausgelöscht, sie wird ans Kreuz geheftet. Ja, Jesus hat das besiegt. Was man auch noch aus der Geschichte einfach lernen kann, aber man kann so viel lernen, ich habe jetzt einfach nur ein paar Punkte rausgegriffen. Satan darf gottesfürchtige Menschen angreifen. Und wir alle haben das schon erlebt. Wir alle erleben das immer wieder, wie wir angegriffen werden, sei es am Körper oder psychisch oder durch andere Menschen. Und auch da gilt, nicht die Menschen selber sind unsere Feinde, sondern der dahinter steht. Hey, wenn uns das klar ist, dann sind wir mit den Menschen an sich, sind wir viel vergebensbereiter, dann drängt es uns auf die Knie oder ins Gebet, für diese Menschen zu beten. Das alles aus Gottes Sicht zu sehen. Satan wollte Hiobs Glauben zerstören, aber seine Angriffe, da braucht er eine ganz konkrete Erlaubnis von Gott. Erst durfte er den Besitz angreifen, seine Familie angreifen, aber ihn selber nicht. Dann kam er nochmal und dann hat er nochmal die Erlaubnis bekommen, jetzt darfst du. Also er konnte nicht selber einfach entscheiden, jetzt mache ich das und das. Er hat die Erlaubnis gebraucht. In der Geschichte lernen wir natürlich Gott kennen. Ich weiß nicht, wie es euch ging mit dem Ganzen, diese ganze Natur, diese Rede von Gott, wer er ist. Der Mensch, der wird so klein. Ich weiß nicht, ob es euch genauso gegangen ist. Man wird so klein, wenn man die oder wenn man beim nachts unterm Sternenhimmel steht. Das ist der Hammer. Dann wird einem erstmal bewusst, wie klein man ist in der Welt. Gott gibt Antworten. Er gibt die Antwort nicht als Antwort, sondern als Frage. Er fragt den Hiob, wer hat denn die Grundfesten gelegt? Warst du dabei als und? Fragt ihn. Und dem Hiob, dem wird seine Schwäche bewusst. Ihm wird bewusst, dass Gott allmächtig ist. Ihm wird bewusst, dass Gott dieser vollkommene Richter ist. Diese Quelle der Weisheit. Er versteht es nicht, nee, er versteht es auch nicht. Er hat auch den Dialog mit Satan und Gott ja gar nicht mitbekommen. Aber ist da wirklich, ist da dieser Mann bereit zu glauben, dass Gott es gut meint, obwohl es ihm so dreckig geht? Bist du bereit zu glauben, auch wenn es dir vielleicht heute oder dir ging es gestern dreckig oder wird es morgen dreckig gehen? Bist du bereit zu glauben, Gott meint es gut mit dir? Bist du bereit, wie Hiob einzusehen, wer bin ich denn? Aber du bist der Schöpfer. Und wenn das stimmt, was du sagst, wenn du Wahrheit bist, dann gilt das auch für mich. Dann bist du mein Vater, der mich liebt. Und du hast einen Plan und du und der Satan darf nichts machen, außer du hast es ihm erlaubt. Glaubst du das? Glauben wir das? Ich wünsche mir das. Ich wünsche es mir auch für mich. Ich habe 3 echt heftige Tage hinter mir mit ganz viel Zahnschmerzen. Und irgendwie war es auch witzig, war es nicht. Aber ich habe so in der Vorbereitung dann auf Hiob, ich habe gedacht, boah, ich habe gerade mal Zahnschmerzen, ja, die haben mich ganz eingenommen, ganz klar, das pocht und macht, aber trotzdem, es ist nur ein Zahn, ja, der mir hoffentlich bald gezogen wird. Aber bei Hiob, der hatte wirklich alles verloren. Der hatte alles verloren und trotzdem in diesem kleinen Leid, ich nenne es mal in diesem kleinen Schmerz im Vergleich, kommen einem, hey, da kommen 1000 Fragen. Wieso hört jetzt der Schmerz nicht auf? Und wir haben doch jetzt gebetet und was soll das? Und okay, aber ich glaube trotzdem, du bist gut. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da kommen alle, die ganze Palette von Alten bis Neuen Testament, kommen alle Bibelverse, es kommen diese, auch die Reden zu Gott immer wieder, Gott und jetzt, okay, ich vertraue trotzdem, dann interessant. Interessant. Auf jeden Fall erkennt Hiob, wer er im Angesicht Gottes ist. Und das nennt die Bibel die Furcht des Herrn. Und das ist auch das, nachdem wir uns alle ausstrecken. Ja, immer wieder ist es auch Thema hier in unserer Gemeinde. Die Furcht des Herrn. Wir wollen gottesfürchtige Leute sein. Wir wollen Leute sein, die wissen, wer sie sind vor Gott. Wer Gott ist, dass er das Letztendliche, die Autorität hat, das Sagen. Und dann erkennt Hiob und sagt, ich widerrufe. Er demütigt sich, weil bis dahin, er war sich sicher. Er hat keine Schuld. Und das war der Punkt, was er nicht verstanden hat, glaube ich. Womit hat er das verdient? Er hat doch keine Schuld. Im Sinne von, die Jünger haben Jesus auch mal gefragt, bei dem einen Mann, war es der Blinde oder der Gelähmte? Wo liegt die Schuld? Wo ist da die Schuld? Und da sagt Jesus, da ist keine Schuld. Ich möchte mich an diesem Mann verherrlichen. Und ab dem Zeitpunkt, da Hiob widerruft und sich demütigt, er demütigt sich selbst, da findet er diese Ruhe. Er hatte immer noch die ganzen Beulen, er hatte immer noch diese Schmerzen. Aber er hat sich gedemütigt. Er hat nicht mehr nach dem Warum gefragt, sondern er hat angebetet. Er hat angebetet. Und am Schluss lernen wir Gott kennen, der Gott, der erstattet. Wenn die Prüfung durch ist vom Satan, ist ja gar keine Rede mehr. Der kommt gar nicht mehr vor. Der hat nichts mehr zu sagen. Aber der Segen fließt dann zu Hiob. Das ist das, was bleibt. Hiob hat die Probe bestanden. Und also wenn man so Hiob liest am Anfang, denkt man, der verliert gerade alles, die ganzen Boten, einer, zwei, drei, dann der vierte. Und dann zerreißt Hiob seine Kleider, geht auf den Boden und sagt, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wenn man das zum ersten Mal liest, dann denkt man, was? Aber wisst ihr was, das sind die wahren Anbeter. Unabhängig von den Umständen, weil Gott ist Gott. Gott gebührt tatsächlich die Ehre, ob es dir im Moment gerade schlecht geht oder gut, ob du reich bist oder arm, ob du gesund bist oder krank bist, gerade egal. Ihm gehört alle Ehre. Er ist Gott. Und Anbetung ist, wenn man ihn im Geist und in der Wahrheit anbetet, steht in der Bibel, er sucht nach Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das denn genau? Das heißt, dass das sind Menschen, die auf Gott schauen, die, wo Gott das Erste ist, das Wichtigste. Wie der Saulus und wie der Paulus und Silas im Gefängnis. Ich habe, als ich so Schmerzen hatte, dann mal mitten in der Nacht, habe ich dann zum Klaus gesagt, Paulus und Silas, ey, die lagen doch da im Gefängnis, die waren in dem Flock, die waren auch noch angekettet, ja, ich war ganz frei. Die hatten auch Schmerzen, die wurden geschlagen, sie hatten Striemen. Die haben Gott gelobt. Die sind mitten im Gefängnis gewesen und haben Gott gepriesen. Das ist ein wahres Vorbild, finde ich. Ja, in den Schmerzen Gott preisen. Das sind Anbeter. Nichts ist wichtiger als Gott. Das Geld nicht, nicht der Besitz, nicht dein Haus, nicht dein Beruf, nicht deine Nachbarn, nicht deine Freunde, nicht deine Kinder, nicht dein Ehepartner, nicht die Anerkennung von Leuten, nicht deine Gaben, nicht in der Gemeinde, wie die Leute auf dich sehen oder deinen Dienst. Ja. Gott ist das Wichtigste. Dann bist du ein Anbeter. Anbetung heißt, ich lege alles auf den Altar, Gott darf mir nehmen. Wir singen immer mal wieder, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört dein Lob. So wie Abraham mit dem Isaak, er war bereit, sein eigenes Kind zu opfern, herzugeben für Gott. Ich meine, es steht auch in der Bibel, dass er geglaubt hat, dass Gott ihm das Leben auch wieder schenkt, weil einfach er die Verheißung gehabt hat, durch Isaak, ja, wird praktisch dein Segen kommen, diese große Nachkommenschaft. Und trotzdem, er war bereit zu opfern, alles herzugeben. Bist du bereit, alles zu opfern? Kannst du das von ganzem Herzen singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Hiob, der wusste nichts von dieser Unterhaltung zwischen Satan und Gott. Aber wir? Wie hätte Hiob gehandelt, wenn er gewusst hätte, was da war im Himmel? Hätte er anders reagiert? Hätten die Freunde anders reagiert oder die vermeintlichen Freunde, sage ich jetzt mal? Wir wissen mehr. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz den Sieg errungen hat. Über die Sünde, über die Krankheit, über alles Leid. Wie gehst du mit Leid um? Wie gehst du mit Schmerz um? Wie gehst du mit Verlust um? Und da habe ich einen ganz wichtigen Zuspruch gefunden und das möchte ich dir einfach jetzt auch zusprechen aus der Bibel. Direkt Gottes Wort, das ist sowieso das Beste. Aus 1. Korinther 10, Vers 13. Vergiss nicht, dass die Prüfungen, die du erlebst, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass du nicht mehr widerstehen kannst. Wenn du auf die Probe gestellt wirst, wird er auch eine Möglichkeit zeigen, dass du trotzdem standhältst. Vergiss nicht, dass die Prüfungen, die du erlebst, die gleichen sind, von denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass du nicht mehr widerstehen kannst. Wenn du auf die Probe gestellt wirst, wird er dir eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Unser Blick ist auf Jesus gerichtet, nicht auf den Teufel, auf den Satan. Wir lassen uns keine Angst einjagen, sondern wir suchen die Gegenwart. Der Satan ist besiegt und ganz zum Schluss noch, der Satan ist besiegt und Offenbarung 20 lohnt sich zu lesen. Das ist der letztendliche Triumphzug und es wird geschehen, weil bisher haben sich alle Prophetien erfüllt und die letzten werden sich auch noch erfüllen. Offenbarung 20 wird geschehen. Amen.